Santa Cold mit Say Aha um 10 nach 5 in der Morningshow am Nachmittag. Und wir wollen jetzt nochmal einen Blick nach Frankreich wagen, denn wirklich die Ereignisse überschlagen sich dort. Man kann im Grunde nur gebannt vor dem Rechner sitzen und schauen, was als nächstes passiert. Hoffentlich hat das Ganze bald ein Ende. Dieser Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris am Mittwoch ist der schlimmste Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit seit Jahren. Fast das gesamte Redaktionsteam wurde getötet und dass Karikaturisten bedroht werden, ist ja nichts Neues. Aber in Frankreich sehen wir gerade eine ganz neue Dimension der Gewalt. Marion Gemüller beschäftigt sich wissenschaftlich mit der politischen Dimension von Karikaturen und generell mit dem Umgang von Bildern in Massenmedien. Und das ist nicht nur ein Thema, sie hat viele wissenschaftliche Themen, da muss sie uns gleich nochmal drüber aufklären. Sie ist Professorin in Bremen und ich glaube jetzt gerade eine sehr richtige Ansprechpartnerin für uns. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Man muss was sagen, das ist wirklich Ihr Forschungsgebiet. Gerade hat besondere Relevanz auch in diesen letzten Tagen. Können Sie uns ein bisschen sagen, zu was genau forschen Sie?
Mich interessieren vor allem populäre Bilder. Also das sind sowohl Medienbilder als auch Kunstwerke, die im öffentlichen Raum stehen und die Verarbeitung dieser Bilder in Gesellschaft, Medien und Politik.
Bei dem Anschlag auf die Charlie Hebdo-Redaktion werden ja auch Erinnerungen wach an den Mohammed-Karikaturenstreit von 2006. Sie haben sich damals auch schon wissenschaftlich mit diesem Fall auseinandergesetzt. Wie können denn Pressefreiheit und Religionsfreiheit da irgendwie zusammengehen oder ist das ohnehin utopisch?
Ich denke, die Frage stellt sich gar nicht als Konflikt zwischen Pressefreiheit und Religionsfreiheit. Diese Anschläge finden ja statt in Gesellschaften, in denen beide Freiheiten, zivile Freiheiten, gewährt werden. Und das ist eigentlich auch das Ziel der meisten Täter, die auf diese Bildangriffe, als wie sie interpretieren, reagieren, genau diese Grundfreiheiten gegeneinander auszuspielen. Aber es geht nicht um Religionsfreiheit, es geht darum, dass das kriminelle Taten sind. Und gerade der jetzige Fall ist ganz deutlich, wenn man sich die politische Ideologie mal wegdenkt, eine kriminelle Tat, ein Mordanschlag. Und als solchen sollte er zuerst behandelt werden, bevor man auf die übergeordneten Fragen der Religionsfreiheit antworten will.
Aus welcher Sicht stellt sich denn dieser Anschlag für Sie dar? Denn wir hatten im Vorgespräch eben ganz kurz gesagt, dass Sie meinen, das geht ja auch schon in Richtung Amok. Können Sie uns das nochmal, vielleicht ein Bild oder ein Klischee, was in der Öffentlichkeit besteht, auch nochmal gerade rücken, wie Sie es aus Ihrer Sicht jetzt sehen, die Ereignisse?
Ja, also ich werde versuchen, das kurz zu skizzieren, wie jetzt Bilder und Amok zusammenhängen. Die haben nämlich einen ursächlichen Zusammenhang. Amoktaten werden in der Regel wahrgenommen als spontane Gewaltakte. Das sind sie aber nicht. Also wir in Deutschland, wenn wir an Amoktaten denken, wie jetzt in Erfurt 2002, die ja meistens im Kontext von Schule geschehen sind, oder Winnenden 2009, die sind langerhand vorbereitet von den jeweiligen Tätern. Das sind keine Spontanreaktionen, sondern dahinter steht eine langfristige Planung, in der gerade Bilder, die im Internet verfügbar sind, als Vorlagen dienen, um vorangegangene Amoktaten zu kopieren. Und aus meiner Sicht trifft die Amok-Bezeichnung sehr viel besser auf die Anschläge zu, als das sofort in den internationalen globalen Terrorismuskontext zu stellen.
Viele deutsche Medien zeigten ja die umstrittenen Mohammed-Karikaturen der Satirezeitung nach dem Anschlag in Paris, konnte man ganz oft jetzt am Kiosk zum Beispiel sehen. Die amerikanischen Medien, die trauen sich das nicht so, ne? Da wurde einiges weggepixelt. Woran liegt das wohl?
Das liegt, und ich kann ja jetzt nicht für alle amerikanischen Nachrichtenmedien sprechen, aber man muss sehen, dass wenn es um Religion geht, gerade im Vergleich zwischen Frankreich und USA, in den USA Religion einen anderen Stellenwert hat als in Frankreich, wo wir es mit einer sogenannten laizistischen Gesellschaft zu tun haben, in der Religion und Politik, Religion und Staat eindeutig getrennt sind.
Das ist
in den USA nicht so. Das heißt, Religion ist Teil sowohl des staatlichen und auch verfassungsmäßigen Selbstverständnisses. Und deswegen ist da eine besondere Sensibilisierung gegenüber religiösen Kontexten, auch wenn die islamisch sind oder buddhistisch oder hinduistisch. Und deswegen ist das ein Tabuthema, das vielleicht vergleichbar ist mit dem Dritten Reich, Holocaust, Nazi-Verbrechen in Deutschland. Also Religion zu satirisch in Karikaturen zu verunglimpfen, ist in Amerika ein sehr viel größeres politisches Risiko, als das in Europa der Fall ist.
Was sollten Ihrer Meinung nach denn die Medien jetzt aktuell bei der Berichterstattung beachten, gerade was auch Bilder angeht? Können Sie da eventuell zur Deeskalation beitragen oder was würden Sie raten?
Ja, also es gibt einerseits eine deeskalierende Strategie, die ist dabei sehr, sehr schwer umzusetzen aufgrund einerseits des Zeitdruckes und auch der Konkurrenz, in denen sich Medien gegenwärtig untereinander befinden. Also was fehlt bislang ist ein Common Sense, eine Richtlinie, die idealerweise eben nicht nur in Deutschland, was schon schwierig genug ist anzustreben, sondern weltweit auf solche international globalen Ereignisse wie Terrorattentate, dass es da eine gemeinsame Strategie gibt. Und zwar in Deutschland gibt es eine sehr gute journalistische Praxis, die, wenn es sich um Selbstmorde handelt, davon ausgeht, dass nur, wenn Personen der Zeitgeschichte betroffen sind, darüber tatsächlich berichtet wird. Und vor allem ist es wichtig, das haben alle vorangegangenen Amoktaten gezeigt, nicht den Tätern eine Bühne zu geben. Der Hauptanreiz für Täter ist, Medienaufmerksamkeit zu erzielen oder Aufmerksamkeit zu erzielen, die sie in ihrem ganzen davor rangegangenen Leben nicht erfahren haben. Und für islamistische Terrorattentäter ist besonders die bildliche Verewigung als Märtyrer, also dass das Foto der Täter bekannt wird und im Internet leben diese Fotos ja eigentlich lang, wenn nicht sogar sehr lang. Das wird dann benutzt von zukünftigen Attentätern, um genau diese Genealogie, also diese Ahnenreihe, sich darin einzugliedern.
Meinen Sie, dass das umsetzbar ist? Also wenn man jetzt mal auf heute große Tageszeitung guckt, sehe ich überall die Fotos der vermeintlichen Attentäter. Meinen Sie, dass das klingt nach einer guten Idee, aber ob man das wirklich mit den Presseleuten so umsetzen kann?
Also man sollte einfach nach Norwegen schauen, auch eine Amoktat an der Freiweg, der 2011 auf Utøya und in Oslo sehr, sehr viele junge Menschen getötet hat. Die Reaktion des Publikums war, bei den Boulevardzeitungen, die Boulevardzeitungen umzudrehen und mit einem absoluten Boykott zu reagieren, weil sie wollten nicht das Gesicht des Attentäters sehen. Und es gab eine sehr gute Reaktion von den Qualitätszeitungen in Norwegen, die einfach eine leere Seite, also keine Bilder, sondern alleine mit Text und mit symbolischer Kraft, ohne den Tätern eine Bühne zu ihrer eigenen Verewigung zu bieten. Das ist eigentlich das Ziel, also sich zurückzubesinnen auf sehr gute journalistische Werte, das gesprochene oder geschriebene Wort, aber nicht eine bildliche Verewigung, dadurch, dass immer wieder diese Täter auftauchen und weiterleben und in der Regel dann auch ihre Opfer, besonders in der Medienaufmerksamkeit, überleben.
Sagt Marion Müller, Professorin für Kommunikation an der Jacobs University in Bremen. Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen und ein schönes Wochenende trotz der nicht so schönen Ereignisse für Sie. Grüße nach Bremen.
Danke.
Tschüss. Und wir hören den Stefan Honig mit Golden Circle in der Morning Show am Nachmittag um 20 nach 5.